NDR Info. Echo des Tages.
Guten Abend und herzlich willkommen zum Echo des Tages. Im Studio begrüßt Sie Ferdinand Klien zu diesen Themen. Münchner Sicherheitskonferenz. Viel Feind, viel Ehr. Hohe Haftstrafe für Wahlkampfhelfer von US-Präsident Trump gefordert. Der Umweltschutz in Deutschland gerät weiter ins Hintertreffen. Denn die Autobauer sind beim Software-Update für Diesel-Pkw in Zeitverzug, der Gesetzentwurf zum Klimaschutz wird von der Union blockiert und eine Konferenz zum Insektensterben in Münster findet keine Lösung. Außerdem, das Auslesen von Tablets und Handys bei Asylbewerbern bringt wenig Fortschritte bei der Identitätsprüfung. Gebäudeeinsturz an der Universität St. Petersburg. Der Schauspieler Bruno Ganz ist heute in seiner Heimatstadt Zürich gestorben und der Sport am Sonnabend. Die internationale Staatenordnung nach den Regeln der Vereinten Nationen zerfällt. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz geht es bis morgen um die Frage, wie demokratische Länder sich gegen Autokratien und Diktaturen noch behaupten können. Groß sind die Spannungen auch zwischen Deutschland und den USA. Bundeskanzlerin Angela Merkel rügte die Alleingänge von US-Präsident Donald Trump in der Außen- und Handelspolitik scharf. Trumps Vize Mike Pence forderte die Europäer auf, dem harten Kurs der USA gegen Iran und Russland zu folgen. Kompromiss ausgeschlossen? Hören Sie den Bericht von Holger Roman.
Höflichen Applaus gibt es häufiger auf der Münchner Sicherheitskonferenz, stehende Ovationen nur höchst selten. Nach dem Auftritt von Kanzlerin Merkel allerdings hielt es im altehrwürdigen Tagungshotel Bayerischer Hof nur wenige Zuhörer auf ihren Sitzen. Eine halbe Stunde lang hatte die deutsche Regierungschefin zu allen zentralen Themen des Treffens Stellung bezogen, das Konferenzleiter Ischinger diesmal unter das Motto »Das große Puzzle« gestellt hatte, ergänzt um die zaghafte Frage »Who will pick up the pieces?« »Wer wird die Teile der zerbröselnden Weltordnung wohl aufheben?«
Weil wir merken, wie der Druck groß ist auf unsere klassische, für uns gewohnte Ordnung, ist jetzt die Frage, fallen wir in lauter Puzzlesteine auseinander und denken, jeder kann für sich alleine das Problem am allerbesten lösen?
Die Antwort der Kanzlerin, ein klares und vernehmbares Nein. Und weil der in München nicht anwesende US-Präsident Donald Trump dies auf vielen Feldern bekanntlich anders sieht, geriet Merkels engagierte Rede stellenweise zu einem Frontalangriff auf ihn und sein Leitmotiv America First, wenn auch aus der Distanz. So etwa beim Umgang mit China oder dem Iran, in der Frage des INF-Abrüstungsvertrags oder beim Dauerstreitpunkt Verteidigungsausgaben. Hier steht das NATO-Mitglied Deutschland besonders in der Kritik.
Wir haben seit 2015 aber immerhin unsere Verteidigungsausgaben von 1,18% 2014 auf 1,35% gestärkt, wollen 2024 bei 1,5% liegen. Vielen reicht das nicht, aber für uns ist das ein essentieller Sprung.
Gleichwohl stellte die Kanzlerin eine weitere Steigerung des Wehretats und des Engagements bei Militäreinsätzen auch im EU-Rahmen in Aussicht. Die Bundeswehr leiste hier bereits sehr viel. Zugleich verwies Merkel auf die Bedeutung einer umfassenden Entwicklungspolitik, nicht zuletzt mit Blick auf Afrika und die noch immer ungelöste Flüchtlingsfrage. Ihre Botschaft, ja, wir brauchen die NATO als Stabilitätsanker, aber die militärische Komponente sei nur eine von vielen. Auch bei anderen transatlantischen Knackpunkten wie der Gaspipeline Nord Stream 2 oder den nach wie vor drohenden Strafzöllen auf deutsche Automobile für den US-Markt gab sich die Kanzlerin ungewohnt kämpferisch.
South Carolina, dort ist das größte BMW-Werk, nicht in Bayern. Und wenn jetzt diese Autos, die ja dadurch, dass sie in South Carolina gebaut werden, doch nicht weniger bedrohlich werden als dadurch, dass sie in Bayern gebaut werden, plötzlich eine Bedrohung der nationalen Sicherheit der Vereinigten Staaten von Amerika sind, dann erschreckt uns das.
US-Vizepräsident Mike Pence, der in München nach Merkel sprach, zeigte sich vom Berliner Klartext unbeeindruckt. Stattdessen lobte er Donald Trump, unter dessen Führung die Vereinigten Staaten sich stärker denn je in der Welt präsentierten.
America is stronger than ever before and America is leading.
In Sachen Nord Stream 2 richtete Pence sogar eine offene Warnung an Deutschland. Zitat, wir können die Verteidigung des Westens nicht garantieren, wenn unsere Bündnispartner sich vom Osten abhängig machen. Und er wiederholte den bekannten Vorwurf seines Chefs, viele NATO-Länder für die kollektive Sicherheit immer noch zu wenig. Die europäischen Verbündeten rief Pence außerdem auf, sich wie die USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran zurückzuziehen.
The time has come for our European partners to withdraw from the Iran nuclear deal.
Anzeichen, dass die EU-Länder ihren Kurs in dieser Frage ändern und dem Appell folgen könnten, gab es in München nicht. Die Kanzlerin jedenfalls machte auf der Sicherheitskonferenz deutlich, dass bestehende Verträge zu kündigen allein aus ihrer Sicht noch keine Lösung für politische Probleme darstelle.
Multilateralismus mag kompliziert sein, aber er ist besser, als alleine zu Hause zu sein.
Im Zuge seiner Russland-Untersuchung hat FBI-Sonderermittler Robert Mueller eine lange Haftstrafe für Donald Trumps früheren Wahlkampfchef Paul Manafort gefordert. Mueller hält 19 bis 24 Jahre Gefängnis für angemessen. Begründung: Manafort habe aus Gier Banken, die Steuerbehörde und andere Bundesbehörden um Millionenbeträge betrogen. Aus Washington meldet sich Martin Ganselmeier.
Der frühere Wahlkampfmanager von US-Präsident Donald Trump, Paul Manafort, muss damit rechnen, den Rest seines Lebens im Gefängnis zu verbringen. Mehrere US-Medien berichten, Russland-Sonderermittler Robert Mueller fordere eine Haftstrafe zwischen 19,5 und 24,5 Jahren für Manafort. Mueller hatte im Zuge seiner Ermittlungen über Geheimabsprachen zwischen Trumps Wahlkampfteam und Vertretern Russlands zahlreiche Straftaten Manaforts aufgedeckt, unter anderem Bankbetrug und Steuerhinterziehung in Millionenhöhe. Zur Begründung der hohen Strafe führe der Sonderermittler in einem 26-seitigen Papier an, Paul Manafort habe mehr als ein Jahrzehnt lang so getan, als stünde er über dem Gesetz. Bevor er Trumps Wahlkampfmanager wurde, verdiente Manafort jahrelang durch Lobbyarbeit für prorussische Kräfte in der Ukraine viel Geld. Für Trumps früheren Wahlkampfmanager kommt erschwerend hinzu, dass er die Bundespolizei FBI mehrfach belogen hat. Außerdem versuchte er, andere Zeugen zu beeinflussen. Das Urteil gegen Manafort wird im Frühjahr erwartet. Würde der 69-Jährige tatsächlich zu einer 20-jährigen Haftstrafe verurteilt, müsste er wohl den Rest seines Lebens hinter Gittern verbringen. Allerdings gehen Rechtsexperten in den USA davon aus, dass Manafort auf eine Begnadigung durch US-Präsident Trump hofft. Trump hat Manafort mehrfach als tapferen Mann bezeichnet, der Opfer einer Hexenjagd sei.
Zurück nach Deutschland zum Thema saubere Dieselfahrzeuge. Die deutschen Pkw-Hersteller sind bei den Software-Updates für Dieselfahrzeuge massiv im Rückstand. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der linken Fraktion hervor. Danach stehen noch 2,3 Millionen der zugesagten Updates aus. Aus Berlin meldet sich Alfred Schmidt.
Beim Dieselgipfel im Sommer vor anderthalb Jahren hatten Deutschlands Autobauer versprochen, wir rüsten 5,3 Millionen Fahrzeuge nach, und zwar bis Ende 2018. Nun aber zeigt sich, dieses Versprechen wurde nicht gehalten. Lediglich 4 Millionen Diesel haben bislang eine neue Abgassoftware bekommen. Und 1 Million Fahrzeuge kamen durch Nachmeldungen noch hinzu. Unterm Strich haben also fast 2,5 Millionen Diesel in Deutschland noch keine neue Software. Die Fehlerquote betrug zum Jahreswechsel mehr als 36%. Alle diese Daten stammen aus der Antwort des Bundesverkehrsministeriums auf eine Anfrage der linken Fraktion im Bundestag. Das Dokument liegt im ARD-Hauptstadtstudio vor. Die linken Abgeordnete Ingrid Remmers spricht angesichts der Zahlen von einer blamablen Situation für Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, CSU. Nur mit Trippelschritten kämen die Autohersteller bei den Software-Updates voran, so Remmers zur Rheinischen Post. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter nimmt die Zahlen zum Anlass für ähnlich scharfe Kritik. Die Bundesregierung ist den Menschen gute Luft schuldig, sagte Hofreiter der Neuen Osnabrücker Zeitung. Die Grünen forderten weiterhin eine Hardware-Nachrüstung auf Kosten der Autoindustrie sowie den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Das Ministerium betonte in seiner Antwort, 1,5 Millionen Fahrzeuge seien im Verfahren, kurz davor oder in der Freigabe durch das Kraftfahrtbundesamt. Dass noch nicht alle Wagen umgerüstet seien, erklärte die Behörde im Dezember damit, dass die Hersteller noch technische Unterlagen liefern müssten. Zur Debatte um Fahrverbote für Dieselfahrzeuge sagte Grünen-Fraktionschef Hofreiter, seine Partei sei strikt gegen eine Lockerung der Stickoxid-Grenzwerte von Autos. Dagegen stellte sich Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil, SPD, hinter Bemühungen der Bundesregierung, wonach Fahrverbote nur noch bei höheren Stickoxidwerten als bisher verhängt werden müssten. Viele Städte können damit drohende Fahrverbote abwenden, sagte er dem Berliner Tagesspiegel. Ministerpräsident Weil ist auch Mitglied im Aufsichtsrat des Volkswagen-Konzerns.
Deutschland wird nach dem aktuellen Klimaschutzbericht seine Klimaziele für das Jahr 2020 deutlich verfehlen. Statt der angestrebten 40% weniger Treibhausgase wird es nur eine Verringerung um rund 32% geben. Ein Klimaschutzgesetz soll zumindest für 2030 die Ziele verbindlich festschreiben. Vor allem die SPD setzt sich dafür ein, doch die Union scheint den entsprechenden Gesetzentwurf zu blockieren. Bettina Nutz über den Streit um die CO2-Minderungen.
Es ist erst einige Monate her, dass Umweltministerin Svenja Schulze von ihrer Partei, der SPD, als Klimapartei schwärmte, die auch den Koalitionspartner Union quasi vor sich hertreibt.
Wir müssen gemeinsam Klimaschutzpolitik nach vorne bringen. Und das in ein Gesetz zu gießen, das war Impetus der SPD. Wir haben das nach vorne gebracht. Wir haben das in den Koalitionsvertrag geschrieben. Und ich finde, das ist eine enorme Leistung. Und das muss jetzt auch kommen.
Das Klimaschutzgesetz ist in der Tat ein Muss. Für die Sozialdemokraten etwa so gewichtig wie ihre soziale Agenda, wie das Thema Grundrente. Eines der zentralen Projekte, um gegenüber CDU und CSU Profil zu zeigen. Laut Koalitionsvertrag muss das Gesetz noch in diesem Jahr unter Dach und Fach gebracht werden. Darin soll zum ersten Mal verbindlich der Weg festgelegt werden, wie Deutschland seine Klimaziele für 2030 einhält, nachdem man die für 2020 schon aufgegeben hat. Auch Regierungssprecher Seibert erinnerte im Namen der Kanzlerin am vergangenen Freitag an die Vereinbarung, um dann aber gleich einzuräumen.
Das ist ein ehrgeiziges Vorhaben, die Gespräche dazu laufen.
Das und wie die Gespräche laufen, scheint zurzeit fraglich. In der Union rumort es, vor allem seit der Sitzung des Koalitionsausschusses am vergangenen Mittwoch. Der Gesetzentwurf, so meldet es die Süddeutsche Zeitung jetzt, liege vorerst auf Eis. Ganz offen macht sich Unionsfraktionsvize Georg Nüßlein im Handelsblatt Luft. Die Regierung solle sich erst einmal auf die Umsetzung des Kohleausstiegs fokussieren. Der koste so viel Geld, meint Nüßlein, dass es für Maßnahmen zum Klimaschutz in anderen Bereichen kaum noch Spielraum gebe. Ein Affront gegen Umweltministerin Schulze, die genau das erreichen möchte. Nach dem Ausstieg aus der Kohle sollen nun auch konkrete CO2-Einsparziele für den Verkehrs- und den Gebäudesektor festgeschrieben werden, so wie Schulze es immer wieder anmahnt.
Alle zeigen auf die Umweltministerin und da, wo der Verkehrsminister, da, wo der Bauminister gefördert ist, da kneifen sie dann alle. Das muss aufhören.
So schnell wird das offenbar nicht aufhören, denn so weit und so konkret wie die Kohlekommission mit ihrem Fahrplan für den Ausstieg bis 2038 gekommen ist, sind die Experten im Verkehrs- und im Bauministerium noch lange nicht. Im Haus von Verkehrsminister Scheuer, CSU, stockt die Arbeit der Kommission Zukunft der Mobilität. Und im Haus von Horst Seehofer, ebenfalls CSU, ist ein Gremium mit dem Arbeitsauftrag Klimaschutz in Gebäuden nicht einmal installiert. Auch andere unionsgeführte Ministerien wie Agrar und Wirtschaft liefern bislang keine konkreten Vorschläge. Für die Grünen, wie Oliver Krischer, ist das eine Politik des fortgesetzten Nichtstuns, eine Katastrophe für den Klimaschutz.
Vieles deutet darauf hin, dass sie den gesetzlich verankerten Klimaschutz, der im Koalitionsvertrag steht, langsam und heimlich beerdigen wollen.
Soweit soll es aber noch nicht sein, das beteuert der SPD-Umweltpolitiker Matthias Miersch. Ja, es gebe Meinungsverschiedenheiten mit der Union, gibt er in einem Zeitungsinterview zu, aber aufgeschoben ist offenbar nicht aufgehoben. Das Gesetz werde kommen, noch in diesem Jahr.
In Münster trafen sich heute 200 Naturschützer bei einer Fachtagung zum Insektensterben. Weltweit sind insbesondere Schmetterlinge, Mistkäfer und Hautflügler wie Bienen und Ameisen vom Rückgang betroffen. Doch wie kann die Politik die unterschiedlichen Interessen von Landwirtschaft, Handel, Industrie und Naturschutz ausgleichen? Heike Zaffer berichtet.
Das Summen der Bienen, es klingt wie Musik in den Ohren der Insektenforscher, aber die Sommer werden von Jahr zu Jahr stummer. Der Insektenbestand geht immer weiter zurück. Insektenexperten wie Thomas Hövelmann und Berit Philipp vom Naturschutzbund Münsterland machen sich große Sorgen.
Der Insektenschwund ist deutlich zu merken, also sind insgesamt viel weniger auch Bienen unterwegs und andere Insekten.
Gerade diese Arten sind dann ja auch Nahrung für viele Vogelarten. Und wenn man halt keine Mücken mehr hat, hat man auch keinen Vogelgesang. Und von daher ist es schon für uns alle, auch für den Menschen, letztendlich traurig und dramatisch, wenn es diese Arten nicht mehr gibt.
Und darum sind Sie und rund 200 weitere Biologen und Naturschützer heute zur Insektentagung an der Uni Münster gekommen. Es geht um die Zukunft von Käfern, Schmetterlingen und Co., sagt Insektenforscher Professor Christoph Scherber von der Uni Münster.
Also die Situation ist schon seit Jahrzehnten dramatisch. Es ist jetzt erst publik geworden, aber es kündigt sich also schon seit 10, 20 Jahren an. Und es handelt sich um Rückgänge, die irgendwo zwischen 10% und 70% liegen. Es findet auf jeden Fall in vielen Lebensräumen weltweit derzeit im Schnitt ein Verlust statt.
Betroffen sind Fliegen, Mücken, Schmetterlinge, viele Käfersorten. 33.000 Insektenarten gibt es eigentlich in Nordrhein-Westfalen. Immer mehr landen auf den roten Listen, sind vom Aussterben bedroht oder ganz verschwunden. Eine Studie des entomologischen, das heißt insektenkundlichen Vereins Krefeld, hatte vor 2 Jahren erschreckende Zahlen ergeben. Danach ist die Anzahl der Insekten seit Ende der 90er Jahre um 76% zurückgegangen. Es gibt dringenden Handlungsbedarf, sagt auch Bundesumweltministerin Svenja Schulze, heute als Gastrednerin auf der Tagung in ihrem Heimatort Münster geladen.
Naja, wenn wir keine Insekten mehr hätten, dann würde es deutlich weniger Bestäubung geben. Dann hätten wir kein Obst mehr, die Schokolade wäre weg, kein Honig mehr im Regal. Da bleibt kaum noch etwas übrig. Und deswegen ist es nicht nur für den Naturschutz, für die Vögel, für die Artenvielfalt wichtig, sondern auch für uns Menschen.
Die intensive Landwirtschaft, Monokultur, Pestizide und Überdüngung. Die Liste der möglichen Gründe für das Insektensterben ist lang. Nach dem erfolgreichen Volksbegehren in Bayern plant jetzt auch der Naturschutzbund NRW eine ähnliche Initiative, sagte am Mittag Josef Tumbrink vom Naturschutzbund NRW.
Also in Bayern ist das Volksbegehren ja extrem erfolgreich gewesen und wir überlegen jetzt auch als NABU, sowas in NRW zu machen. Grüne, SPD haben schon Mitarbeit signalisiert, aber wir wollen vorab mit der Landwirtschaft sprechen, weil die sind natürlich Hauptbetroffene und sind echt in Sorge, was passiert. Das ist jetzt genau die Frage. Sehen Sie das ein? Und wie kann man umsteuern in der Landwirtschaft, dass die Landwirte, die Artenschutz fördern, auch genügend Geld dafür bekommen? Das ist die große Frage eben. Wir wollen ja nicht Landwirtschaft kaputt machen, sondern sie soll Artenvielfalt fördern.
Die Organisatoren der Insektentagung in Münster hoffen jetzt, dass die Bundesregierung Geld für weitere Maßnahmen gibt. Deutschland muss noch eine Menge tun. Ideen zur Rettung der Insekten sind heute auf der Tagung dringend gefragt.
Dürfen Handy- oder Tablet-Daten von Asylbewerbern zur Identitätsklärung ausgelesen werden? Vor 2 Jahren stimmte der Bundestag für den Gesetzentwurf des damaligen Innenministers de Maizière. Eine Anfrage des Bayerischen Rundfunks beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat nun ergeben, der Erfolg der Maßnahme ist mäßig. Janina Lückhoff berichtet.
März 2017. Der Entwurf für ein Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht ist in der ersten Lesung im Bundestag. Es geht auch um die Frage, ob die Handydaten von Asylbewerbern ausgelesen werden dürfen oder nicht. Der damalige Bundesinnenminister Thomas de Maizière meint ja und begründet das im Plenum.
In einem Rechtsstaat können wir es nicht hinnehmen, dass Asylbewerber scheinbar sanktionslos und nach Belieben verschiedene Namen und Staatsangehörigkeiten angeben, keine brauchbaren Auskünfte geben und darauf hoffen, dass die Behörden auch bei den Herkunftsstaaten bei der Beschaffung von Papieren nicht weiterkommen. Das ändern wir.
Und es wurde geändert. Seit knapp 1,5 Jahren darf das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF, die Handy- oder Tablet-Daten von Asylbewerbern auslesen, um deren Identität zu klären.
Das ist nur vernünftig und das ist auch fair, denn sonst würden nur die weiterkommen, die am besten verschleiern.
Und so läuft das Verfahren ab. Bei Asylbewerbern, die keine Identitätspapiere bei sich tragen, die älter als 14 Jahre sind und einen Datenträger, also ein Handy, ein Tablet oder einen Laptop bei sich haben, werden im Zuge der Registrierung automatisch die Daten ausgelesen. Ausgewertet werden sie noch nicht. Die gewonnenen Daten kommen zunächst in einen sogenannten Datentresor. Ausgewertet werden sie erst, wenn im Laufe des Asylverfahrens ein BAMF-Mitarbeiter den Antrag dafür stellt und ein Volljurist im Haus die Auswertung genehmigt. Ausgewertet werden dürfen dann nur Geodaten, also welche Vorwahlen wurden gewählt, an welchem Ort wurde ein Foto aufgenommen, aus welchen Ländern wurde telefoniert. Dem Ziel, auf diese Weise die Identität des Betreffenden zu klären, dient die Maßnahme allerdings nur bedingt, wie eine Anfrage des Bayerischen Rundfunks beim BAMF ergab. Im Jahr 2018 waren es knapp 11.400 Datenträger von Erstantragstellern, die ausgelesen wurden. Rund 3.300 davon wurden auch ausgewertet.
Dabei wurde in 33% der Fälle die Identität der Antragstellenden bestätigt, in 2% widerlegt.
Heißt es in der Antwort des Bundesamts. Die Zahlen sind also gering. Nur bei 2% der ausgewerteten Datenträger konnte einem Asylbewerber nachgewiesen werden, dass er falsche Angaben über seine Identität gemacht hat.
Erstmal muss man, glaube ich, sagen, dass die Zeit zeigt, dass die Identitätstäuschung, was ist ja immer der Hintergrund gewesen, jetzt nicht das massive Problem ist.
Sagt die flüchtlingspolitische Sprecherin der Grünen, Luise Amtsberg. Sie sieht im Auslesen von Handydaten einen schwerwiegenden Eingriff in die Persönlichkeitsrechte von Geflüchteten. Dem stimmt die innenpolitische Sprecherin der Linken, Ulla Jelpke, zu. Auch sie war, wie sie sagt, von Anfang an gegen diese Maßnahme und sieht sich durch die Zahlen bestätigt.
2% der Fälle, da muss man eben ganz klar sagen, das ist minimal und zeigt eigentlich, dass es viel sinnvoller wäre, wenn das BAMF tatsächlich durch Gespräche persönliche Befragungen durchführen würde und dann natürlich versucht, dadurch die Identität bestätigen zu lassen.
Schutzsuchende sollten nicht unter Generalverdacht gestellt werden, sagen Amtsberg und Jelbke. Der stellvertretende AfD-Fraktionsvorsitzende Peter Felser ist der Ansicht, dass die Ergebnisse einen anderen Grund haben.
Man muss feststellen, dass ja nur die Geodaten ausgewählt wurden. Ich bin mir sicher, dass wir andere Ergebnisse hätten, wenn wir auch die Daten systematischer auswerten würden, wenn wir auch die Fotos systematischer auswerten würden. Wenn wir hier mit künstlicher Intelligenz ansetzen würden, dann würden wir sicherlich weiterkommen.
In der Großen Koalition steht man nach wie vor zu der Entscheidung. Die Vorsitzende des Bundestagsinnenausschusses, Andrea Lindholz von der CSU, spricht von einem absolut sinnvollen Prüfinstrument, das mit Bedacht eingesetzt werde. Und der innenpolitische Sprecher der SPD, Burkhard Lischka, meint, das Mittel des Datenauslesens sei von Anfang an nur als Ultima Ratio angelegt gewesen, um Zweifel an der Identität auszuräumen. Und auch im BAMF selbst verteidigt man die Maßnahme. Asylentscheidungen würden durch die zusätzlichen Informationen auf eine breitere Grundlage gestellt, heißt es. Am Ende aber entscheide der Mensch.
Nach Russland. In St. Petersburg ist ein Gebäude der Universität teilweise eingestürzt. Viele Menschen wurden zunächst eingeschlossen und konnten inzwischen ins Freie gelangen. Ein Bericht von Hermann Krause.
Noch ist unklar, was in St. Petersburg genau geschah. Ersten Informationen nach stürzten 4 Stockwerke eines 5 Stockwerke zählenden Gebäudes der Staatlichen Universität für Informationstechnologie plötzlich ein. Studenten berichten von Renovierungsarbeiten auf dem Dach. Dann habe plötzlich das Gebäude gewackelt, es sei ein Höllenlärm entstanden. Der Strom fiel aus, aber niemand geriet in Panik. Wie durch ein Wunder konnten sich die jungen Leute ins Freie retten. Auch die Feuerwehr half bei der Evakuierung. Ein Sprecher der Universität sagte, es habe keine Verletzten oder Tote gegeben. 81 Personen seien unversehrt aus dem Gebäude gekommen. Zur Stunde werde niemand vermisst. Viele Gebäude, gerade in St. Petersburg, gelten als marode und müssten dringend renoviert werden. Betroffen davon sind auch staatliche und städtische Institutionen.
Nur wenige Stunden vor Beginn der nigerianischen Präsidentschaftswahl hat die Wahlkommission den Urnengang überraschend verlegt. Als Grund wurde angegeben, dass in vielen Teilen des Landes die Stimmzettel noch nicht angekommen seien. Dunja Sadaki informiert.
Nur wenige Stunden vor Beginn der nigerianischen Präsidentschaftswahl hat die Wahlkommission die Wahl überraschend verlegt. Das teilte sie in der Nacht über den Nachrichtendienst Twitter mit. Der Grund? In vielen Teilen des Landes seien die Stimmzettel noch nicht angekommen. Laut des Leiters der Kommission sei dies notwendig, um freie, faire und transparente Wahlen zu gewährleisten. Die Wahl soll nun am 23. Februar stattfinden. Insgesamt treten über 70 Kandidaten an. Es gilt als wahrscheinlich, dass das Rennen um das höchste Amt in Nigeria zwischen Amtsinhaber Buhari und seinem stärksten Oppositionsherausforderer Abubakar entschieden wird. Beide sind über 70 Jahre alt. Nigeria ist das bevölkerungsreichste Land und die größte Volkswirtschaft Afrikas. Das Land kämpft seit Jahren gegen eine schlechte Wirtschaft und Sicherheitslage. Millionen Menschen sind vor der Terrormiliz Boko Haram auf der Flucht. Gleichzeitig sorgen andere ethnisch-religiöse Konflikte für Unsicherheit.
Der Schweizer Schauspieler Bruno Ganz ist im Alter von 77 Jahren in seiner Heimatstadt Zürich an einer Krebserkrankung gestorben. Kulturstaatsministerin Monika Grütters bezeichnete Ganz als eine Ikone des deutschsprachigen Theaters und einen herausragenden Könner auch der internationalen Schauspielkunst. Berlinale-Direktor Dieter Kostlik betonte, Ganz sei nicht nur ein sehr ernster, sondern auch ein sehr, sehr lustiger Künstler und Mensch gewesen. Hören Sie einen Nachruf von Matthias Zeller.
Ich habe das Gefühl, dass nichts im Weg sein soll, wenn er auf seinem Weg ist in den Himmel über Berlin. Mit diesem Satz hat auf den Berliner Filmfestspielen dessen Leiter Dieter Kostlik auf den Tod von Schauspieler Bruno Ganz reagiert. Natürlich eine Anspielung auf Wim Wenders Film Der Himmel über Berlin. Darin und in rund 100 anderen Filmen hat Bruno Ganz mitgespielt. Dem Publikum im Kino oder vor dem Fernseher bleibt vor allem sein international beachteter Auftritt im Film Der Untergang in Erinnerung. Darin spielte Bruno Ganz den Diktator Adolf Hitler als verzweifelten und größenwahnsinnigen Menschen zu Kriegsende im Führerbunker.
Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl!
Jeder hat mich belogen, sogar die SS!
Seit 1996 war Bruno Ganz Träger des Iflandrings, der per Definition dem bedeutendsten Bühnenkünstler des deutschsprachigen Theaters auf Lebenszeit verliehen werden soll. Der gebürtige Schweizer wurde von Regisseuren wie Peter Zadek und Peter Stein geprägt und trat immer wieder auch in klassischen Bühnenrollen auf, in Shakespeares Hamlet, Ibsens Peer Gynt oder Goethes Faust.
Mich plagen keine Skrupel noch Zweifel, fürchte mich weder vor Hölle noch Teufel. Dafür ist mir auch alle Freude entrissen.
Viel Freude machte Bruno Ganz die Arbeit im Film. Der vielfach ausgezeichnete Schauspieler war sich 2015 nicht zu schade, den Almöhe in einer Heidi-Verfilmung zu spielen. Die Produzenten sollen sich angeblich zuerst nicht getraut haben, ihm diese Rolle anzubieten. Bruno Ganz sah darin kein Problem.
Das ist ein nationaler Mythos, egal wie verformt oder wie verkehrt, egal. Aber es ist einer. Und ich bin 74 und ich kann nicht sagen, ich spiele das nicht. Ich bin Schweizer, ich muss das machen.
Bruno Ganz ist als Sohn einer italienischen Mutter und eines Schweizer Fabrikarbeiters in Zürich aufgewachsen. Die Welt der Schweizer Berge und Bauern ist ihm seit seiner Kindheit trotzdem vertraut.
Ich bin sehr dankbar, dass meine Eltern mich in den Ferien immer zu ihren Verwandten, den Schweizer Verwandten, schickten. Das waren Bauern. Und ich weiß, was eine Kuh ist, ich weiß, was Milch ist, ich weiß, wie Bauern mit Tieren umgehen, ich weiß, was Gras ist, ich weiß, was Ähren auflesen bedeutet.
Bruno Ganz konnte seine Alkoholsucht, unter der er zwischenzeitlich litt, überwinden, nicht aber den Krebs. Im vergangenen Sommer musste er die Proben bei den Salzburger Festspielen abbrechen, wo er als Erzähler in Mozarts Zauberflöte auftreten sollte. Dem Zeitmagazin sagte er einmal, in Sterberollen lernt man, dass es einem nicht hilft, sich auf den Tod vorzubereiten. Eine Erfahrung, die ihn zu dem Fazit führte.
Es ist mir alles eher gleich. Ich nehme es, wie es kommt.
Bruno Ganz ist in der Stadt gestorben, in der er vor 77 Jahren geboren wurde. In Zürich.
Wir kommen zum Sport. An diesem 22. Spieltag in der Fußball-Bundesliga verlieren die abstiegsbedrohten Vereine aus Stuttgart und Hannover im Gleichschritt. Schalke tritt weiter auf der Stelle und der VfL Wolfsburg darf jetzt wieder von Europa träumen. Mehr dazu jetzt von Fabian Wittke.
Will man Wolfsburg oben sehen, dann muss man die Tabelle eben nicht drehen oder so. Zwar klingt dieses 3:0 des VfL heute zu Hause gegen Mainz 05 bravourös, aber so bravourös war es unterm Strich nicht. Aber die Wolfsburger stehen vorübergehend wieder auf einem Europapokalplatz und zwar auf dem 5. Bei Torschütze Maximilian Arnold bleibt aber erst einmal alles entspannt.
Ich glaube, wenn man jetzt die letzten restlichen Spiele gewinnt, glaube ich, dann sind wir weiter oben da. Aber lassen wir mal die Kirche im Dorf. Wir wollen einfach von Spiel zu Spiel schauen und haben jetzt ein ganz, ganz schwieriges Spiel in Gladbach vor der Brust. Und da gilt es erstmal zu bestehen.
Beim Wolfsburger Nachbarn in Hannover sind die Mundwinkel trotz Frühlingstemperaturen in Sinsheim wieder eingefroren. Für 96, das Team von Thomas Doll, gab es ein deutliches 0:3 bei der TSG 1899 Hoffenheim. Das hat den Trainer Doll zwar nicht ratlos, aber erst einmal so ein bisschen sprachlos gemacht.
Ich werde jetzt nicht erzählen, was ich jetzt die Woche vorhabe, sondern jetzt lasse ich das Spiel erstmal sacken. Jetzt schaue ich mir das heute Abend nochmal an. Und weil diese Fragen so kurz nach im Spiel, wo setzen sie jetzt an? Und wir haben gerade hier eine Vorführung gekriegt vom Allerfeinsten. Normalerweise fahren wir mit 7 zurück nach Hannover. Ich werde dann schon meiner Mannschaft das erzählen, was wir vorhaben.
Hannover 96 bleibt auf dem vorletzten Rang in der Tabelle. Nur einen Punkt hinter dem VfB Stuttgart, weil der ebenfalls deutlich verloren hat. Zu Hause gab es für die Stuttgarter heute gegen RB Leipzig ein 1:3. Also erst einmal keine Auswirkungen durch ja diesen Personaltausch im Sportvorstand. Auf Reschke folgte ja unter der Woche Hitzelsberger. Geblieben ist die Durststrecke und der Trainer Markus Weinziel, der weiter unter Druck steht.
Aktuell ist es klar, dass bei uns viel zusammenkommt, dass wir natürlich auch nicht vor Selbstvertrauen strotzen, aber die Mannschaft hat eine Reaktion gezeigt, heute ein ganz anderes Gesicht gezeigt wie in Düsseldorf. So müssen sie agieren, so müssen sie spielen und dann wird das Glück auch wieder auf unsere Seite fallen. Ich schaue auf das Spiel, bewerte das Spiel völlig losgelöst von Emotionen und von äußerlichen Einflüssen.
Und dann schauen wir noch auf den FC Schalke, der eine Saison zum Vergessen hat. Passend dazu gab es heute nach einer Serdar-roten Karte nur ein 0:0 zu Hause gegen den SC Freiburg. Die Situation und der Tabellenplatz 14 nerven Coach Domenico Tedesco.
Ja, wir nerven. Nerven ist ein gutes Stichwort, aber es darf uns nicht nerven, sondern das haben wir uns selbst zuzuschreiben und dementsprechend müssen wir arbeiten, müssen wir hart arbeiten, um da die Schritte zu machen, die wir brauchen.
Und dann gibt es auch ein Abendspiel heute. Hertha BSC ist gerade in der 25. Minute in Führung gegangen, führt 1:0 gegen Werder Bremen. Das Spiel ist aber noch nicht zu Ende. Ganz kurz noch, und zwar hat heute Karl Geiger den zweiten Weltcup-Sieg seiner noch jungen Karriere eingefahren, das Ganze in Willingen. Und es gab einen großen Erfolg heute für die deutschen Biathletinnen, gerade eben beim Weltcup in Amerika. Denise Herrmann und Franziska Hildebrand holen den ersten Doppelsieg für Deutschland nach 2 Jahren.
Vielen Dank, Fabian Wittke. Das war das Echo des Tages, wie immer als Podcast im Internet verfügbar unter ndr.de/info oder wdr5.de. Einen angenehmen Abend wünscht Ferdinand Klien.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.